Guten Morgen, meine Damen und Herren, und willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Siemens AG. Zu Beginn möchten wir Sie darüber informieren, dass diese Konferenz aufgezeichnet und als Audio-Webcast im Internet übertragen wird. Nach der Präsentation haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn Sie Fragen stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 1 auf Ihrem Telefon, um sich für Fragen zu registrieren. Und damit übergebe ich das Wort an den heutigen Gastgeber Florian Martens, Leiter Media Relations und Executive Communications. Bitte, Herr Martens.
Ja, vielen Dank und guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserer heutigen Telefonkonferenz für das zweite Quartal unseres Geschäftsjahres 2023. Wir freuen uns sehr, Sie heute zu dieser telefonischen Quartalskonferenz begrüßen zu dürfen, zusammen mit unserem Vorstandsvorsitzenden Roland Busch und unserem Finanzvorstand Ralf Thomas. Bevor wir starten, noch einige organisatorische Hinweise. Heute Morgen um 7 Uhr haben wir unsere Ergebnisse für das zweite Quartal bereits veröffentlicht. Die Präsentation sowie die Reden unserer Vorstände und alle weiteren Unterlagen finden Sie wie üblich auf unserer Website unter siemens.com/presse. Dort wird auch die Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz im Anschluss zur Verfügung stehen. Ebenfalls wie üblich wird Ihnen Herr Busch zunächst einen Überblick über das abgelaufene Quartal geben, inklusive einiger Details zu den Markt- und Geschäftsentwicklungen. Anschließend wird Herr Thomas auf die Ergebnisse des zweiten Quartals und den Ausblick genauer eingehen. Nach den Reden stehen die beiden Herren für ihre Fragen zur Verfügung und unsere Telefonkonferenz endet spätestens um 9 Uhr. Abschließend möchte ich Sie auch wie üblich noch ganz kurz auf das Safe Harbor Statement hinweisen, welches Sie zu Beginn unserer Quartalspräsentation finden. Und nun übergebe ich das Wort an unseren CEO, Roland Busch.
Ja, vielen Dank, Florian, und guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihr Interesse. Heute berichten wir erneut über ein sehr erfolgreiches Quartal und ich beginne gleich mit einigen Highlights. Obwohl das wirtschaftliche Umfeld weiterhin volatil ist, liefern wir konstant herausragende Leistungen. Wir setzen unsere Strategie konsequent um und darüber freue ich mich sehr. In den vergangenen Wochen habe ich mit vielen Kunden und Partnern weltweit gesprochen, mit vielen auch auf der Hannover Messe. Was sich immer bestätigt: Sie alle haben großes Vertrauen in Siemens, in unsere Technologien und schätzen unser tiefes Wissen über ihre Branchen. Das macht uns zuversichtlich, dass wir von der robusten Nachfrage nach Investitionen weiterhin profitieren werden. Denn mit allen unseren Angeboten unterstützen wir unsere Kunden bei ihrer Transformation. Sie werden wettbewerbsfähiger, widerstandsfähiger und nachhaltiger. Der Auftragseingang betrug €23,6 Milliarden. Der Zuwachs von 15% ist getrieben vom bisher höchsten Auftragseingang eines Quartals bei Mobility und einer sehr robusten Nachfrage bei Smart Infrastructure. Hier ein Plus von 9%. Das Book-to-Bill-Verhältnis erreichte exzellente 1,22. Das hob den Auftragsbestand auf das Rekordniveau von €105 Milliarden an. Damit haben wir einen sehr starken Blick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2023 und darüber hinaus. Die Anspannungen in den Lieferketten gingen weiter zurück. Bauteile sind wieder leichter verfügbar. Wir konnten daher unsere Fertigung besser auslasten und die Kunden besser beliefern. Dank einer sehr starken operativen Leistung stiegen die Umsatzerlöse um 15% auf insgesamt mehr als €19 Milliarden. Dieses Wachstum wurde von Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility in gleicher Weise getragen. Alle liegen über 20%. Unsere Geschäfte haben erneut ihre führende Wettbewerbsfähigkeit bestätigt. So hat etwa das Automatisierungsgeschäft von Digital Industries die relevanten Wettbewerber erneut hinter sich gelassen mit einem Umsatzplus von plus 26%. Smart Infrastructure zeigte Stärke, besonders bei Electrical Products und Electrification. Beide wuchsen im Umsatz um herausragende plus 28%. Dieses Wachstum schlägt sich eindrucksvoll im Ergebnis des industriellen Geschäfts nieder. Es betrug €2,6 Milliarden. Digital Industries und Smart Infrastructure waren operativ noch nie so profitabel und liegen beide auf einem Allzeithoch von 23,5% beziehungsweise 15,9%. Wie zum ersten Quartal versprochen, haben wir beim Free Cash Flow massiv aufgeholt. Das industrielle Geschäft hat 2,7 Milliarden Euro Free Cashflow abgeliefert. Das ist eine großartige Leistung. Und ich wiederhole mich gerne. Wir liefern konstant gute Zahlen. Wir setzen unsere Strategie sehr erfolgreich und konsequent um. Wir sehen attraktive Chancen in unseren Märkten und wachsende Nachfrage nach unserem Angebot. Außerdem investieren unsere Geschäfte stringent und gezielt in OPEX und CAPEX. Wir werden Ihnen gleich noch einige Beispiele nennen. Die strategische Umstellung auf Software as a Service, kurz SaaS, bei Digital Industries ist voll im Plan. Das Wachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes, genannt ARR, betrug im zweiten Quartal 14%. Der ARR im Cloud-Geschäft sprang gegenüber dem ersten Quartal um 30% nach oben auf etwa 840 Millionen Euro. Er macht nun 24% des gesamten ARR aus. Unser erstes Halbjahr war also sehr erfolgreich. Wir werden weiter von unserem sehr hohen Auftragsbestand und unserer Umsatzstärke profitieren. Das heißt, dass wir trotz des volatilen Umfelds für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres sehr zuversichtlich sind. Und deshalb heben wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2023 erneut an und grenzen die Bandbreite ein für das Umsatzwachstum und das Ergebnis je Aktie. Wir erwarten nun ein Wachstum der Umsatzerlöse zwischen 9% und 11%. Das ist eine Steigerung um 200 Basispunkte am unteren Ende. Und wir erhöhen unsere Prognose für das unverwässerte Ergebnis je Aktie vor Effekten aus Kaufpreisallokation, genannt EPS pre-PPA, um 70 Cent am unteren Ende. Hier erwarten wir nun zwischen 9,60 Euro und 9,90 Euro. Die Wertaufholung an unserer Beteiligung an Siemens Energy ist darin nicht enthalten. Und Ralf Thomas wird nachher noch auf Einzelheiten eingehen. Bei den Zahlen möchte ich zwei weitere Punkte herausheben. Die Ergebnismarge des industriellen Geschäfts lag bei 14,2%. Ohne Berücksichtigung eines nicht zahlungswirksamen Einmaleffekts bei Siemens Healthineers landen wir bei beeindruckenden 15,9%. Das EPS pre-PPA lag bei 2,56 Euro. Darin nicht enthalten ist die bereits erwähnte Wertaufholung unserer Beteiligung an Siemens Energy, die deren Buchwert erhöht. Dieser nicht zahlungswirksame Ertrag beträgt zusätzliche 2,01 Euro. Unser Auftragsbestand liegt auf einem Rekordniveau von 105 Milliarden Euro. Das ist vor allem angetrieben von einer starken Nachfrage nach unseren Systemen, Lösungen und Services. Wie erwartet hat sich das Bestellvolumen unserer Kunden im Produktgeschäft von Digital Industries und in Teilen bei Smart Infrastructure wieder normalisiert, weil Lieferzeiten kürzer wurden und Komponenten wieder besser verfügbar sind. In den kommenden Quartalen wird sich das fortsetzen. Der Auftragsbestand in den kurzzyklischen Produkt- und Systemgeschäften wird daher auf ein nachhaltiges Niveau zurückkehren. Sowohl für SI als auch für DI gehen wir davon aus, das Geschäftsjahr 2024 mit einem weiterhin hohen Auftragsbestand zu beginnen. Dies ermöglicht uns ein hohes Maß an Visibilität. Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere profitablen Wachstumsziele erreichen, weil wir stark in der Umsetzung sind, unsere Lieferkette gut im Griff haben und auch die Prozesse in der Fertigung flexibel managen. Der längerfristige Auftragsbestand im Projekt- und Servicegeschäft von Mobility und Healthineers verspricht attraktive Bruttomargen. In den vergangenen Wochen haben wir uns im Rahmen der Strategiedurchsprachen auch die mittel- und langfristigen Perspektiven näher angesehen. Alle Geschäfte bedienen attraktive Wachstumsmärkte, die von langfristigen Trends geprägt sind, wie dem Fachkräftemangel, steigenden Bedarf nach mehr Effizienz bei Ressourcen und Energieverbrauch, der Glokalisierung und auch dem stark wachsenden Internet der Dinge. Dazu kommen regionale Investitionsprogramme, aus denen sich weitere Chancen ergeben. Schauen wir uns den von uns adressierbaren Markt an. Hier erwarten wir ein jährliches Wachstum von etwa 7% bis 2027, ausgehend von der heutigen Basis von knapp 500 Milliarden Euro. Unser Softwaregeschäft und die digitalen Services haben das Potenzial für zweistelliges Wachstum. Zunächst werden die Wachstumsraten durch die Inflation höher sein. Wir erwarten, dass sich diese über die Zeit abschwächt. Auch in Zukunft werden wir unser Portfolio stärker optimieren. Wir tun das mit organischen Investitionen in unser Geschäft, mit gezielten, passgenauen Akquisitionen und mit ausgewählten Verkäufen von Geschäften. In enger Zusammenarbeit über ganz Siemens treiben wir die Entwicklung und Einführung neuer Technologien voran. Gute Beispiele sind hier generative künstliche Intelligenz, das industrielle Metaverse und additive Fertigung, also industrieller 3D-Druck. In den nächsten 5 Jahren beträgt das zusätzliche Wachstumspotenzial für Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility in ihren adressierbaren Märkten rund 175 Milliarden Euro. Und etwa 60% davon erwarten wir in den USA, der Europäischen Union, China und Indien. Die Beispiele zeigen, dass wir unsere Diversifizierung weiter vorantreiben und stärken. Hohe Priorität hat dabei die Lokalisierung. Wir allokieren unsere Ressourcen, Entwicklung der Lieferkette, der Fertigung und bei Serviceaktivitäten gezielt auf regionale Wachstumsmärkte. Smart Infrastructure und Mobility erweitern derzeit ihre Kapazitäten in den USA und Europa. So haben wir kürzlich den Bau einer neuen Fabrik für Lokomotiven und Züge in North Carolina angekündigt. Digital Industries optimiert und erweitert seine Produktion im Rahmen des Konzepts der flexiblen Zwillingsfabriken in China und Deutschland. Und wenn sich Marktchancen ergeben, erwägen wir, weitergehende Expansionsschritte anzugehen. Ich war erst kürzlich in Indien. Das ist unsere am stärksten wachsende große Region. Das Marktwachstum beträgt dort derzeit jährlich 11%. In diesem wichtigen Markt modernisieren und digitalisieren wir unsere Fertigungskapazitäten. Außerdem ist Indien für unser weltweites Geschäft eine wichtige Drehscheibe für Softwareentwicklung, Engineering und Services. Diese bauen wir kontinuierlich aus. Um Ihnen einen Eindruck zu geben: Siemens beschäftigt in Indien mehr als 30.000 Menschen. Das ist in etwa so viel wie in China. Wenn Sie dieses Jahr in Hannover waren, dann haben Sie mit eigenen Augen gesehen, wie stark unsere Innovationskraft ist, wie eng unsere Kolleginnen und Kollegen mit den Kunden zusammenarbeiten und wie engagiert unser Team Siemens ist. Ein Highlight war der Ausbau unserer offenen digitalen Geschäftsplattform Siemens Xcelerator. Wir haben Industrial Operations X eingeführt, neue interoperable Anwendungen und Lösungen für eine flexiblere Produktion. Wir haben auch neue cloudbasierte Angebote für Building X vorgestellt, unsere digitalen Lösungen für intelligente und nachhaltige Gebäude. Und bei Industrial Operation X war ein Highlight die Einführung unserer ersten virtuellen Simatic-Steuerung. Das ist ein Meilenstein für die softwarebasierte Automatisierung. Kunden können damit spezielle Anwendungen in ihrer Produktion mit IT-Technologien steuern. Die zweite Säule von Siemens Xcelerator ist unser wachsendes Ökosystem. Hier haben wir auf der Messe wichtige neue Partnerschaften bekannt gegeben. Wir bauen unsere Zusammenarbeit mit Microsoft aus. Wir setzen auf generative künstliche Intelligenz, um die Produktivität zu steigern. Wir arbeiten mit IBM daran, mit Softwarelösungen die Entwicklung zu optimieren. Und wir kooperieren mit Festo, einer führenden Firma für pneumatische Fertigungstechnologien, neben vielen weiteren. Über die riesigen Chancen des extrem schnell wachsenden Batteriemarktes habe ich auf der Hauptversammlung gesprochen. Siemens kann den Herstellern helfen, schneller und nachhaltiger zu produzieren und zu skalieren. In Hannover haben wir eine umfassende Partnerschaft mit FREYR bekannt gegeben. Es geht um Produktentwicklung, Simulation, Produktionsplanung, damit das Unternehmen seine geplanten Gigafactories in Norwegen und den USA bauen und betreiben kann. Das ist ein super Beispiel, wie die Angebote von Digital Industries und Smart Infrastructure ineinander greifen. Unsere Kundenbasis bei Batterieherstellern verbreitet sich ständig. Mit etablierten Spielern in Asien wie CATL oder LG Energy Solutions oder mit vielen Firmen wie Northvolt, Morrow und ACC, die auf Europa oder die USA fokussiert sind. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass sich Cellforce für Siemens entschieden hat. Das ist der Oberklasse-Batteriehersteller, an dem Porsche die Mehrheit besitzt und das wurde gerade am Montag bekannt gegeben. Unser digitales Geschäft ist auf starkem Wachstumskurs. Es liegt nach 6 Monaten mit 3,4 Milliarden Euro im Plan. Im Geschäftsjahr 10% Wachstum zu übertreffen, trotz der laufenden Umstellung auf SaaS bei Digital Industries. Und ich hatte schon gesagt, dass wir unser Portfolio des Siemens Accelerator massiv ausbauen. Das unterstützt weiteres Wachstum. Dazu tragen aber auch unsere Zukäufe with etwas Skills inzwischen integriert in unser Siemens Mobility Portfolio bei. Skills baut seine Kundenbasis in Nordamerika aus. Brightline, ein langjähriger Kunde für Züge, wird nun S3 Passenger einsetzen. Das ist die führende Software für Bestandsmanagement und der Buchung von Reservierungen. Damit will der Bahnbetreiber in Florida sein Angebot ausbauen und die Sitzplätze besser ausnutzen. Wir sehen weiterhin gute Fortschritte in der strategischen Umstellung des Product Lifecycle Geschäfts bei Digital Industries auf Software as a Service. Hier nur einige Beispiele. Wie schon gesagt, sind wir beim Umstieg voll auf Kurs. Der Anteil des Cloud ARR liegt bei 24% des gesamten ARR. Unser Cloud-Geschäft hat sich im Jahresvergleich verdreifacht. Jetzt steigen sogar Kunden auf das SaaS-Modell um, die bisher eine unbefristete Lizenz und damit kombinierte Wartungsverträge hatten. Mehr als 7.500 Kunden haben sich schon für das Geschäftsmodell Software as a Service entschieden und der Anteil kleinerer und mittlerer Unternehmen, einschließlich Startups, steigt weiter. Darunter sind fast 75% Neukunden. Das ist ein klarer Beleg, dass wir unseren bestehenden Kundenstamm erweitern können. Wenn wir bei der Transformation nur das Volumen der Verträge betrachten, ergibt sich im zweiten Quartal ein vorübergehend niedrigerer Anteil. Das liegt daran, dass zwei Großkunden aufgrund ihrer besonderen Anforderungen die bisherigen Vertragsformen beibehalten haben. Mehr Nachhaltigkeit, das ist für unsere Kunden sehr wichtig. Wie setzen wir das um und helfen unseren Kunden dabei? Indem wir die Kerntechnologien von Siemens, unser Branchenwissen und die Synergien im Unternehmen zusammenbringen. Wir haben 11 Kerntechnologien wie Simulation und digitale Zwillinge, Datenanalytik und künstliche Intelligenz, Automatisierung oder additive Fertigung. Alle Geschäfte tragen zu ihrer Entwicklung bei und setzen sie bei unseren Kunden ein. Hier einige hervorragende Beispiele. Daimler Truck will weltweit eine integrierte digitale Engineering-Plattform einführen und hat entschieden, diese auf dem Software- und Service-Portfolio von Siemens Accelerator aufzubauen. Dabei kommen Teamcenter sowie unsere Design-Software NX zum Einsatz. Es geht dabei um die Entwicklung und das Lifecycle-Management von Daimler Trucks CO2-neutraler LKW- und Busflotte. Zurück zum boomenden Batteriemarkt. Das US-amerikanische Unternehmen Core Power wird in Arizona eine Produktion von Batteriezellen für 12 Gigawattstunden aufbauen und dabei setzen sie auf ein umfassendes Paket unserer Lösungen. Wir liefern elektrische Infrastruktur und Energiemanagement, die einen automatisierten Gebäudebetrieb ermöglichen. Wir liefern aber auch den digitalen Zwilling, die Fabrikautomation und Simulationssoftware. Dieser umfassende Ansatz hilft, die gesamte Batteriewertschöpfungskette zur Digitalisierung vom Design über die Produktion bis hin zum Service. Darüber hinaus unterstützt Siemens Financial Services mit seiner Expertise und hat selbst auch in Core Power investiert. Auch im Vertical Farming, also dem Anbau von Lebensmitteln in Gebäuden, greift dieser Ansatz. Dort kombinieren wir intelligente Infrastruktur mit Automatisierungstechnik und unterstützen mit Digitalisierung und KI. So schaffen wir ein optimales Wachstumsklima. So ist jeder Tag für die Pflanzen ein perfekter Tag. Ein gutes Beispiel ist die größte vertikale Farm im Nahen Osten, die kürzlich von Bustanica eröffnet wurde. Die Farm braucht 95% weniger Wasser und keine Pestizide oder Chemikalien. Hier wird für die Fluggesellschaft Emirates pro Jahr 1 Million Kilogramm frischer Salat oder Spinat produziert. Und schließlich der Auftrag für die Bahnlinie in Singapur. Für mehr als 300 Millionen Euro liefern wir unter anderem ein digitales Signalsystem, das fahrerlose Züge ermöglicht und mehr Passagiere befördern kann. Und außerdem, ganz aktuell, Heute gab die Deutsche Bahn bekannt, dass sie weitere 17 ICE-3 Neo-Züge bestellt hat. Ein Volumen von rund 600 Millionen Euro, das im zweiten Quartal bereits verbucht wurde. Wir helfen damit, mehr Menschen auf die Schiene zu bringen und die Umwelt zu entlasten. Um weniger Ressourcen zu verbrauchen und klimaneutral zu wirtschaften, braucht es Partnerschaften im größeren Ökosystem. Ein gutes Beispiel ist die Gründung von Confinity X. Das ist ein Joint Venture von 10 Partnern aus der Autoindustrie. Sie wollen das größte, kollaborative und offene Datennetzwerk in der Branche aufbauen. Und auch hier bringen wir unser Know-how ein. Wir bieten einen offenen digitalen Marktplatz und Anwendungen für End-to-End-Datenketten, die es ermöglichen machen, Materialflüsse oder den CO2-Fußabdruck zu verfolgen. Und ich freue mich sehr, dass Together for Sustainability, das ist eine Initiative der Chemiebranche, die auf dem Zusammenschluss von 47 Unternehmen basiert, darunter BASF und Dow, mit Siemens den Weg zur Klimaneutralität der Chemieindustrie begeht. Es wurde gestern bekannt gegeben, SeaGreen zu verwenden. Das ist unsere digitale und datensichere Lösung für das Management des CO2-Fußabdrucks. Damit unterstützen wir eine ganze Branche, nachhaltiger zu werden. Unser Geschäft für die Software zum Management und zur Steuerung von Stromnetzen arbeitet mit Energy Hub zusammen. Gemeinsam bauen wir die nächste Generation für das Management dezentraler Energieressourcen. Ein druckluftfreies Bremssystem für Züge von Mobility wurde mit dem renommierten Deutschen Innovationspreis ausgezeichnet. Es trägt zu einem nachhaltigeren und effizienteren Betrieb von Zügen bei. Wir bekommen Innovationspreise und sind führend in der diesjährigen Patentstatistik. Ein weiterer Beweis unserer Spitzenposition bei Innovationen. All diese Beispiele sind auch ein Beweis dafür, wie sich unsere Unternehmenskultur entwickelt. Siemens hat seine Taktfrequenz deutlich erhöht. Wir sind umsetzungsstark und damit erfüllen wir die an uns selbst gesetzten hohen Erwartungen. Und damit gebe ich weiter an Ralf Thomas. Er hat für Sie weitere Details zur operativen Leistung und den Ausblick für unser Geschäftsjahr 2023. Ralf.
Ja, vielen Dank, Roland. Und auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich werde nun etwas detaillierter darauf eingehen, wie wir unsere ausgezeichnete Umsetzungsstärke im zweiten Quartal umfänglich ausgeschöpft haben, wodurch wir in der Lage sind, unsere Prognose für das Geschäftsjahr 23 erneut anzuheben. Wir beginnen mit den Ergebnissen von Digital Industries. In unseren Schlüsselmärkten ist das Investitionsklima nach wie vor positiv. Das Bestellverhalten in der Automatisierung normalisierte sich wie erwartet auf hohem Niveau. Insgesamt lag der Auftragseingang für Digital Industries bei 5,3 Milliarden Euro, was einem Minus von 10% entspricht und in einem Book-to-Bill-Verhältnis von 0,95 resultierte. Das Softwaregeschäft verzeichnete einen Anstieg im mittleren 20er-Bereich, da größere Aufträge gewonnen und Vertragsverlängerungen zum Teil früher als ursprünglich erwartet abgeschlossen wurden. Der starke Auftragsbestand von Digital Industries ging daher insgesamt moderat auf knapp 14 Milliarden Euro zurück. 9,5 Milliarden Euro kommen dabei aus den Automatisierungsgeschäften, was nur 700 Millionen Euro unter den Höchstwerten zum Ende des ersten Quartals liegt. Nach wie vor gab es nur sehr wenige Stornierungen seitens unserer Kunden. Wir erwarten, dass sich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres über 8 Milliarden Euro des Auftragsbestands von Digital Industries als Umsatz realisieren werden, weshalb wir äußerst zuversichtlich und mit einer relativ hohen Planungssicherheit nach vorne blicken. Wir gehen zudem davon aus, dass sich das Bestellverhalten unserer Kunden in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres mit Schwerpunkt im dritten Quartal weiter normalisieren wird. Wie angekündigt, wird dies in einem Book-to-Bill-Verhältnis kleiner 1 zum Ausdruck kommen und den Auftragsbestand in der Automatisierung sukzessive reduzieren, mit damit einhergehenden, gesunden, kürzeren Lieferzeiten. Zum Ende des Geschäftsjahres erwarten wir nichtsdestotrotz einen weiterhin relativ hohen Auftragsbestand, der uns auch zu Beginn des Geschäftsjahres 2024 eine klare Perspektive auf unseren weiteren Wachstumskurs geben wird. Kommen wir nun zu den Umsatzerlösen von Digital Industries, die um höchst beeindruckende 23% gestiegen sind. In den Automatisierungsgeschäften belief sich der Anstieg sogar auf 26%. Die Verfügbarkeit von Komponenten, insbesondere für unsere hochmarschigen Produkte, hat sich weiter verbessert. Es ist unserem Team außerdem erneut gelungen, die Fabriken mit hoher Kapazitätsauslastung und optimierter Produktionsleistung zu betreiben. Dennoch bleiben wir wachsam und behalten die gesamte Lieferkette nach wie vor sehr genau im Auge. Nach einem etwas verhaltenen Start ins Geschäftsjahr hat sich das Wachstum im Softwaregeschäft im zweiten Quartal auf 11% beschleunigt. Die Ergebnismarge von Digital Industries war mit 23,5% herausragend. Wir haben damit operativ das höchste jemals verzeichnete Quartalsergebnis erzielt und lagen sogar oberhalb unseres Zielkorridors. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere die Automatisierungsgeschäfte, während das Softwaregeschäft, wie von uns erwartet, auch aufgrund der unverändert nach Plan verlaufenden SaaS-Umstellung ein eher verhaltenes Quartal verzeichnete. Wir gehen davon aus, dass sich die Performance des Softwaregeschäfts in der zweiten Jahreshälfte verbessern wird. In den Automatisierungsgeschäften konnten die zunehmenden Umsatzerlöse auch in steigende Gewinnmargen umgewandelt werden, eine hervorragende Leistung unseres wahrlich umsetzungsstarken Teams. Positiv wirkten dabei eine optimierte Kapazitätsauslastung sowie ein sehr günstiger Geschäftsmix aufgrund der verbesserten Komponentenverfügbarkeit für hochmarschige Produkte. Durch Produktivitätssteigerungen und Preisanpassungen aus den vorangegangenen Quartalen konnten wir die Kosteninflation in diesem Quartal sogar mehr als ausgleichen. Obwohl Löhne und Gehälter sowie andere Kostenarten in den nächsten Quartalen weiter steigen werden, sind wir sehr zuversichtlich, dass die sogenannte Economic Equation auch für das Gesamtjahr hinweg positiv bleiben wird. Unsere Investitionen in Cloud-Technologien betrugen im zweiten Quartal 75 Millionen Euro und wirkten sich mit minus 140 Basispunkten auf die Marge von Digital Industries aus. Für das gesamte Geschäftsjahr erwarten wir nach wie vor Investitionen in Höhe von rund 300 Millionen Euro. Beim Free Cash Flow hat das DI-Team, wie angekündigt, kräftig aufgeholt und ein exzellentes Ergebnis mit 1,2 Milliarden Euro im Quartal erzielt. Dabei lag die Cash-Conversion-Rate mit 0,91 sogar deutlich über dem angestrebten Zielwert. Operative Umlaufvermögen, insbesondere die Vorräte, befindet sich ganz bewusst weiterhin auf einem erhöhten Niveau, um unser margenstarkes Umsatzwachstum nicht zu gefährden. Lassen Sie uns noch einen Blick darauf werfen, wie sich unsere wichtigsten Endmärkte entwickeln. Wir erwarten für die nächsten Quartale eine anhaltende Wachstumsdynamik, die sich zum Teil aus der Preisinflation und durch die Abarbeitung des Auftragsbestands ergibt. Dadurch beobachten wir sehr genau das zugrunde liegende reale Investitionsklima, das sich in unseren Kundenindustrien bislang positiv entwickelt. Unsere Teams agieren ganz nah am Kunden und an unseren Märkten. Wir bleiben also weiterhin wachsam, um bei Bedarf schnell auf Veränderungen reagieren zu können. Bei der geografischen Betrachtung des starken Wachstums von Auftragseingang und Umsatzerlösen im Automatisierungsgeschäft ergibt sich folgendes Bild. Wie bereits erwähnt, hat sich die Nachfrage gegenüber dem starken Vorjahresquartal auf einem hohen Niveau normalisiert, was auf der eingeblendeten Folie verdeutlicht wird. Am stärksten machte sich diese Entwicklung in Europa und in China bemerkbar, wo die hohe Nachfrage im zweiten Quartal des Vorjahres 2022 erheblich von Vorzieheffekten profitiert hatte. Wir hatten das so erläutert, Sie erinnern sich bestimmt. Die Auftragslage in China war in diesem Quartal sehr volatil. Nach wie vor waren Folgen der Corona-Pandemie spürbar. Außerdem waren in Erwartung von Preissteigerungen einige Bestellungen ins erste Quartal unseres Geschäftsjahres vorgezogen worden. Der Start ins dritte Quartal signalisiert, wie von uns erwartet, eine weitere Normalisierung, dass sich die Lieferzeiten wünschenswerterweise wieder verkürzen und unsere Distributoren ihre Lagerbestände reduzieren. Das herausragende Wachstum der Umsatzerlöse war im Automatisierungsgeschäft über alle Regionen hinweg breit gefächert. Die Details dazu sehen Sie auf der nun eingeblendeten Folie. Mit Blick nach vorn arbeiten unsere Teams hochkonzentriert daran, die verbesserte globale Verfügbarkeit von Komponenten dafür zu nutzen, unseren Auftragsbestand konsequent und optimiert abzuarbeiten und letztlich die Lieferzeiten für unsere Kunden weiter zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass Digital Industries die fantastische Leistung des ersten Halbjahres weiter fortsetzen wird. Dementsprechend heben wir die Jahresprognose für das Umsatzerlöswachstum um 5 Prozentpunkte und damit auf einen Zielwert von 17-20% an. Den Ausblick für die Ergebnismarge grenzen wir weiter ein und erhöhen ihn im Mittel um 200 Basispunkte auf 22,5-23,5%. Für das dritte Quartal erwarten wir aus heutiger Sicht, dass das Umsatzerlöswachstum innerhalb der angehobenen Jahresprognose liegen wird. Wir rechnen außerdem mit einer Ergebnismarge, die sich dem unteren Ende des 90-Korridors annähern wird. Im Softwaregeschäft erwarten wir für das dritte Quartal, dass das Umsatzerlöswachstum unter dem Niveau des zweiten Quartals liegen wird, abhängig vom Timing von erwarteten Großaufträgen im EDA-Geschäft, die sich aus heutiger Sicht größtenteils im vierten Quartal realisieren werden. Profitabilität wird nach wie vor von unserer SaaS-Umstellung geprägt sein, sich jedoch im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht verbessern. Für das vierte Quartal erwarten wir insbesondere durch die Großaufträge im EDA-Geschäft eine wesentliche Steigerung der Ergebnisqualität. Kommen wir nun zu Smart Infrastructure und einer wirklich fantastischen Leistung im zweiten Quartal. Das SI-Team erzielte in robusten Endmärkten ein exzellentes Wachstum von Auftragseingang und Umsatzerlösen. Die Profitabilität steigerte sich erneut auf den bisher höchsten erzielten Quartalswert und wurde von einer hervorragenden Cash-Conversion-Rate begleitet. Insgesamt stieg der Auftragseingang um 9%, beflügelt von einem außergewöhnlich starken Wachstum von 34% im Electrification-Geschäft. Ausschlaggebend dafür war eine Reihe größerer Aufträge von Rechenzentren, der Halbleiterindustrie und von Kunden im Bereich der Stromverteilung. Insgesamt belief sich das Book-to-Bill-Verhältnis auf sehr gute 1,13. Zum Umsatzwachstum von bemerkenswerten 21% leisteten das Electrical Products und das Electrification-Geschäft mit einem Zuwachs von je 28% die größten Beiträge. Auch in diesem Quartal hat das SI-Team seine Logistik und Lieferketten sehr erfolgreich ausgesteuert. Infolgedessen erzielte Smart Infrastructure mit einer Ergebnismarge von 15,9% das bisher stärkste Quartal in seiner Geschichte. Die Marge lag 480 Basispunkte über dem Niveau des Vorjahresquartals und damit am oberen Ende des Zielkorridors von 11-16%. Zu diesem starken Ergebnis trugen Skaleneffekte aus dem beschleunigten Umsatzwachstum, eine höhere Kapazitätsauslastung sowie anhaltende Kosteneinsparungen aus dem SI-Programm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei. Belastungen aus der Kosteninflation, die sich hauptsächlich aus höheren Löhnen und Gehältern ergaben, konnten durch Produktivitätssteigerungen und Preisanpassungen mehr als ausgeglichen werden. Wie bereits im Februar angekündigt, hat sich der Free Cash Flow nach einem eher schwachen ersten Quartal sehr gut erholt und die Cash Conversion Rate lag trotz des starken Umsatzwachstums bei exzellenten 1,02. Operative Umlaufvermögen wurde durch niedrigere Forderungsbestände gegenüber unseren Kunden stabilisiert und es wurde im Laufe des Quartals damit begonnen, die vorübergehend bewusst höher belassenen Bestände zu reduzieren. Auch in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres wird Smart Infrastructure weiterhin eine starke Cash-Performance erzielen. Wie bei Digital Industries sehen wir auch bei Smart Infrastructure weiterhin nominales Wachstum in allen Endmärkten. Es wird ebenfalls stark von höheren Preisen und von der Abarbeitung des Auftragsbestands getrieben. Wir beobachten diesem Wachstum zugrunde liegenden Trends sehr genau und sehen dabei weiterhin eine robuste Nachfrage mit realem Wachstum in unseren umsatzstärksten Endmärkten. Genauere Details dazu können Sie bitte der eingeblendeten Folie entnehmen. Mit Blick auf die geografische Entwicklung sehen wir eine breit gefächerte Wachstumsdynamik im Auftragseingang. In Deutschland wirkte sich der technische Verschiebungseffekt, über den wir Ihnen bereits im ersten Quartal berichtet hatten, in diesem Quartal mit rund 21 Prozentpunkten negativ auf den Auftragseingang aus. In China konnten wir gegenüber eines schwachen Vorjahresquartals Anzeichen einer Erholung beobachten, nachdem die Corona-Politik neu ausgerichtet worden war. Die Aufträge stiegen um 11% an. Auch die Umsatzerlöse sind auf breiter Basis gewachsen. Die USA stachen erneut mit einem beeindruckenden Plus von 29% hervor. An dieser Stelle möchte ich Sie gerne noch darauf hinweisen, dass Smart Infrastructure mittlerweile auch im Wettbewerbsvergleich eine äußerst beeindruckende Erfolgsbilanz aufzuweisen hat. Unter anderem ist das Geschäft mit Systemen für Mittelspannung zum Marktführer geworden und mit dem Electrical Products Geschäft haben wir eine starke Position 2 im Markt inne. Gratuliere dem gesamten SI-Team zu dieser hervorragenden Leistung und freue mich auf die weitere Entwicklung. Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2023 erwarten wir insgesamt weiterhin eine robuste Nachfrage. In den Produktgeschäften gehen wir jedoch von einer gewissen Normalisierung aus, da dort die Sorge vor den bislang angespannten Lieferketten abnimmt und unsere Kunden infolgedessen ihre Lagerbestände optimieren. Wir sehen weiterhin auch sequentielles Wachstum der Umsatzerlöse auf hohem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahr gehen die Wachstumsraten jedoch schrittweise zurück, was auf die sehr hohen Werte der entsprechenden Vorjahresquartale zurückzuführen ist. Für die sogenannte Economic Equation erwarten wir auch in der zweiten Jahreshälfte einen positiven Nettoeffekt, aufgrund der zunehmenden Kosteninflation jedoch weniger ausgeprägt als im ersten Halbjahr. Nach einer fulminanten ersten Jahreshälfte von Smart Infrastructure heben wir unseren Jahresausblick für das Umsatzerlöswachstum um 500 Basispunkte gegenüber dem unteren Ende des bisherigen Zielkorridors an. Wir verkleinern außerdem die angestrebte Bandbreite und erwarten nun einen Wert zwischen 14% und 16%. Wir gehen davon aus, dass die Ergebnismarge zwischen 14,5% und 15,5% liegen wird, was einer Steigerung von 100 Basispunkten entspricht. Das dritte Quartal wird von einer konsequenten Abarbeitung des Auftragsbestandes geprägt sein. Wir gehen folglich davon aus, dass das Umsatzerlöswachstum und die Ergebnismarge im Rahmen der erhöhten Jahresprognose liegen werden. Mobility ist ein herausragendes Quartal hinsichtlich Auftragseingang und Umsatzerlösen gelungen. 6,2 Milliarden Euro im Auftragseingang sind der höchste Wert, der jemals in einem Quartal erzielt wurde. Darin enthalten sind unter anderem die bereits erwähnten Großaufträge für Lokomotiven in Indien sowie für Signalsysteme in Singapur. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag dementsprechend bei einem außergewöhnlichen Wert von 2,32. Der Auftragsbestand beläuft sich insgesamt auf 39 Milliarden Euro mit weiterhin guter Margenqualität. Und auch für die nächsten Quartale erwarten wir über alle Geschäfte hinweg nach wie vor eine gut gefüllte Auftragspipeline. Die Umsatzerlöse sind insgesamt um starke 33% gestiegen, mit zweistelligen Wachstumsraten aus allen Geschäften, angeführt vom Schienenfahrzeuggeschäft. Das Vorjahresquartal war durch einen außerordentlich starken Umsatzrückgang infolge der Sanktionen gegen Russland belastet. Der Russland-Effekt wirkte sich nun im zweiten Quartal des Berichtsjahres mit 13 Prozentpunkten positiv auf die Wachstumsrate aus. Die Ergebnismarge von Mobility betrug 9,2%. Sie profitierte von nachlaufenden Russland-Effekten in Höhe von 78 Millionen Euro, die weitgehend durch Rückstellungen für Incentive-Zahlungen und eine ungünstigere Zusammensetzung der Geschäfte, dem sogenannten Product Mix, aufgezehrt wurden. Ohne diese Effekte lag die operative Performance bei rund 8%. Auf den Free Cash Flow in Höhe von 2 Millionen Euro hatten sich niedrigere Anzahlungen für Projekte sowie teilweise verschobene Kundenzahlungen negativ ausgewirkt. Wir gehen von einem deutlichen Nachholeffekt in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres aus, beginnend mit dem dritten Quartal. Nach einem starken ersten Halbjahr, in dem der Auftragsbestand schneller als erwartet abgearbeitet werden konnte, heben wir die Jahresprognose für das Wachstum der Umsatzerlöse auf 10-12% an. Die Ergebnismarge erwarten wir nach wie vor zwischen 8-10%. Für das dritte Quartal erwarten wir ein Umsatzerlöswachstum, das sich am unteren Ende der angehobenen Jahresprognose befinden wird. Wir gehen davon aus, dass die Ergebnismarge innerhalb des erwarteten Korridors konkret zwischen 8-9% liegen wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf die Ergebnisse außerhalb der industriellen Geschäfte möchte ich an dieser Stelle nur kurz eingehen. Sie finden im Anhang auf Seite 26 der Präsentation die gesamte Ergebnisüberleitung mit weiterführenden Details. An dieser Stelle nur ganz kurz so viel. Siemens Financial Services ist dank eines umsichtigen Risikomanagements sehr robust aufgestellt und lieferte ein starkes zweites Quartal. Besonders erfreulich ist auch die fortlaufende Verbesserung der operativen Performance innerhalb der Portfolio Companies. Die angekündigte Ausgliederung von Innomotics verläuft ebenfalls ganz nach Plan. Bezüglich unserer Siemens Energy Beteiligung wurden die im letzten Geschäftsjahr erfolgte Wertminderung teilweise wieder aufgeholt, was zu einem nicht zahlungswirksamen Sonderertrag von 1,6 Milliarden Euro führte. Nach der Kapitalerhöhung von Siemens Energy, an der sich Siemens bekanntlich nicht beteiligte, sank unser Anteil von 35,1 auf 31,9%. Daraus resultierte für Siemens ein zusätzlicher, nicht zahlungswirksamer Ertrag von 235 Millionen Euro. Beim Free Cash Flow konnten wir gegenüber dem ersten Quartal wie angekündigt einen erheblichen Aufholeffekt erzielen. Auch diese starke Leistung beweist, wir halten, was wir versprechen. Das operative Umlaufvermögen blieb trotz erhöhter Geschäftschancen weitestgehend stabil. Eingegangene Zahlungen aus Kundenforderungen haben den wachstumsbedingten und wie mehrfach angekündigt vorübergehenden Aufbau von Lagerbeständen kompensiert. Wir gehen davon aus, dass sich die Bestandsniveaus in den kommenden Quartalen sukzessive abbauen werden. Exklusive der bereits erwähnten nicht zahlungswirksamen Wertaufholung im Zusammenhang mit unserer Siemens Energy Beteiligung erreichte die Cash Conversion Rate für Siemens insgesamt ein sehr, sehr hohes Niveau von 1,2. Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 erwarten wir weiterhin eine starke Cash-Performance. Kommen wir nun abschließend zu unserem Ausblick auf Konzernebene. Wir sind die ehrgeizigen Ziele, die wir uns im November gesetzt haben, konsequent angegangen und haben unsere Prognose nach einem fulminanten ersten Quartal erhöht. Unsere Teams haben hervorragende Arbeit geleistet und den Auftragsbestand konsequent abgearbeitet. Umsatzerlöse und Profitabilität sind dadurch im ersten Halbjahr sogar noch stärker gestiegen, als wir es zuletzt erwartet hatten. Wir gehen davon aus, in der zweiten Geschäftsjahreshälfte 30 Milliarden Euro aus unserem extrem starken Auftragsbestand als Umsatz realisieren zu können. Wir gehen mit dieser vergleichsweise hohen Planungssicherheit ausgesprochen zuversichtlich in die zweite Hälfte unseres Geschäftsjahres. Wir heben unsere Jahresprognose daher deutlich an und grenzen unsere Zielkorridore weiter ein. Für den Siemens-Konzern erwarten wir nun ein Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis zwischen 9 und 11%. Das entspricht einer Steigerung von 200 Basispunkten gegenüber dem unteren Ende des bisherigen Zielkorridors. Das Book-to-Bill-Verhältnis erwarten wir weiterhin über 1. Wir gehen davon aus, dass wir durch das profitable Wachstum unserer industriellen Geschäfte im Geschäftsjahr 2023 ein höheres EPS pre-PPA in einer Bandbreite von 9,60 Euro bis 9,90 Euro erreichen werden. Zuvor lag der Zielwert zwischen 8 Euro und 90 Cent und 9,40 Euro. Davon ausgenommen sind die 2,01 Euro je Aktie, die aus der teilweisen Wertaufholung der früheren Wertminderung auf unsere Siemens Energy Beteiligung resultieren. Makroökonomische und politische Schwankungen beobachten wir selbstverständlich auch weiterhin sehr genau und sind in der Lage, bei Bedarf bestmöglich und schnell zu reagieren. Zusammenfassend kann ich also sagen, die Weichen sind gestellt für eine starke zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2023. Damit bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe an Florian Martens zurück für den nun folgenden Frage- und Antwortteil.
Ja, vielen Dank, Herr Thomas. Vielen Dank, Roland Busch. Wir haben nun Zeit bis 9 Uhr für Ihre Fragen. Vorab dazu noch ein Hinweis. Aus technischen Gründen können wir deutsch- und englischsprachige Fragen leider nicht mischen. Wir beginnen daher mit den Fragen auf Deutsch. Wenn Sie sich in die englischsprachige Konferenz eingewählt haben, stellen Sie Ihre Fragen bitte auf Englisch. Wir werden sie auch auf Englisch beantworten. Und damit nun zurück an den Operator, der Ihnen kurz erklärt, wie Sie nun Ihre Fragen stellen können. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Martens. Sehr geehrte Damen und Herren, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten Stern gefolgt von 1 auf Ihrem Telefon. Einen Moment für die erste Frage, bitte. Die erste Frage stellt Axel Höppner vom Handelsblatt. Ihre Frage, bitte.
Dankeschön und guten Morgen. Ich hätte eine Frage zum Portfolio. Herr Busch, Sie haben gesagt, Sie wollen das Portfolio weiter schärfen. Heißt das, dass es bei den Trennungen über Flughafen und LDA hinausgeht, dass da noch weiteres ansteht? Und bedeutet das, dass wir uns auf größere Akquisitionen einstellen können? Danke.
Ja, ich glaube, hier gibt es nichts Neues zu berichten. Wie Sie wissen, sind wir bei unseren großen Antrieben dabei, die zu separieren. Wir sind da voll im Plan. Des Weiteren gibt es da keine Neuigkeiten dazu. Und was unser Portfolio anbelangt, ich hatte schon gesagt, wir investieren natürlich organisch, um uns weiterzuentwickeln auf Basis von starker Technologie. Es geht aber permanent in den Markt. Ne? Wir schauen vor allen Dingen nach nach Bolt-on-Akquisitionen, also kleineren Akquisitionen, die wir, die unser Portfolio arrondieren und weiterbringen. Sind aber auch nicht, schließen auch keine größeren Akquisitionen aus, muss halt eben Sinn machen für unsere Shareholder. Ne? Das ist ganz klar. Value Generation steht im Vordergrund. Und dass wir uns natürlich gerade auf die Kernthemen wie Digitalisierung, Software oder eben das, was wir Connected Hardware nennen, konzentrieren, das ist auch selbstverständlich.
Dankeschön.
Gerne.
Die nächste Frage stellt Alexander Hübner von Reuters. Ihre Frage bitte.
Ja, deckt sich jetzt eigentlich fast mit dem, was der Kollege gerade schon gefragt hat. Ich wollte noch mal konkret eingehen, weil es ja jetzt Berichte gab, dass in diesem Verkauf der Flughafenlogistik ein bisschen Dynamik reingekommen ist. Ja, gibt es dazu irgendwas? Stimmt es, dass Sie da eine Bank beauftragt haben jetzt damit? Ja, was hat sich da für Sie geändert? Danke.
Herr Hübner, vielen Dank für die Möglichkeit, das zu präzisieren. Für uns hat sich, wie Herr Busch schon ausgeführt hat, nichts geändert. Wir haben von Anfang an immer gesagt, dass wir für unsere Portfolio-Companies auf der Suche nach den Best Owners sind. Insofern keine Überraschung, dass wir auch an der Stelle uns Gedanken machen. Ich war dann schon überrascht, als ich gelesen habe, dass wir eine Bank damit beauftragt hätten, potenzielle Käufer zu suchen und im gleichen Artikel dann schon all die Käufer aufgezählt waren, die die Bank suchen könnte. Dann habe ich mich gefragt, wofür ich die Bank denn bezahlen sollte, wenn das schon alle wissen. Können Sie mir helfen?
Also das heißt implizit, Sie haben eine Bank mandatiert.
Das heißt implizit, dass die Käufersuche offensichtlich durch die Medien unterstützt wird.
Das ist ja häufiger so.
Nächste Frage, bitte. Die nächste Frage stellt Christoph Rührmeier von dpa.
Grüße Sie, guten Morgen. Ich habe auch einen Klassiker, die Siemens Energy Beteiligung. Der Kurs wäre wieder da, wo er am Anfang mal war. Da könnte man doch langsam mal. Wie sieht es denn aus?
Also, Herr Rührmeier, vielen Dank für den Klassiker. Sie erwarten sicher auch die klassische Antwort. Die bekommen Sie. Also, wir haben erstens, als wir die Siemens Energy an die Börse gebracht haben, gesagt, dass wir die Unternehmung bei diesem Börsengang und im Nachgang unterstützen wollen, sich zu stabilisieren. Wir hatten damals ganz am Anfang angekündigt, dass wir nach 12 bis 18 Monaten dann darüber nachdenken wollen, marktgerecht, soweit es möglich ist, uns von Anteilen zu trennen. Sie geben sicher zu, dass diese marktschonende Abgabe angesichts der von Siemens Energy inzwischen Gott sei Dank durchgeführten Kapitalerhöhung und Übernahme der Siemens Gamesa-Aktien der Verbliebenen am Anfang nicht gegeben war. Sie haben recht, mit dem Vollzug ist jetzt eine Situation geschaffen worden, die wieder viel stabiler aussieht, auch wenn noch nicht alle Herausforderungen bei Siemens Gamesa im Griff sind und auf in trockenen Tüchern sozusagen, hat Herr Bruch ja ausführlich dargestellt. Deshalb ist es sicher auch eine berechtigte Erwartung, dass wir uns dazu äußern, wie wir mit dem Aktienbesitz weiter umgehen wollen. Wir hatten angedeutet, dass wir das zum Ende unseres Geschäftsjahres, wenn das dann alles durchgelaufen ist, mit Kapitalerhöhung und Co. tun wollen. Und insofern müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden, bevor wir Ihnen sagen, wie wir damit umgehen wollen. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass die 9,9%, die wir am Anfang an Siemens Energy Aktien in unserem Pensionsfonds gegeben hatten, vollumfänglich abverkauft sind. Deshalb hat dieser Prozess begonnen, wenngleich nicht aus der Siemens AG direkt, sondern im Pensionsfonds. Also insofern auch hier mit ruhiger Hand nach vorne das Richtige tun. Ich bin sicher, dass das für alle Stake- und Shareholder gleichermaßen eine gute Entwicklung ist.
Dankeschön.
Die nächste Frage stellt Wilfried Eckeldormer aus Bloomberg.
Ja, guten Morgen. Ich habe eigentlich nur eine kurze Frage. Es gab ja in der Digital Industries Sektion bzw. in der Division einen Rückgang der Orders im Vergleich zu allen anderen Units, wo die Orders nach oben gegangen sind. Vielleicht können Sie ein bisschen erklären, woran das denn liegt, dass sozusagen in der einer der wichtigsten Business Units die Orders so stark oder schon mal deutlich zurückgehen und wie das auch im Rest des Geschäftsjahres laufen könnte oder sollte.
Ja, Eckeldorner, ist eine sehr wichtige Frage und ich möchte es nochmal ausdrücklich präzisieren. Wir hatten diesen Rückgang erwartet, auch der Markt und alle unsere Wettbewerber haben die, ich nenne es mal Sonderkonjunktur des letzten Jahres und auch des Vorjahres nicht als einen dauerhaften Zustand wahrgenommen und auch so interpretiert. Also es ist in keinster Weise eine Überraschung, wenn Sie sich die Vorjahreswachstumsraten anschauen, sowohl im Auftragseingang als auch im Umsatz, dann sehen Sie, dass wir so wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Vorjahreswerte hatten, die auf dem Niveau sich auch nicht fortsetzen würden und sollten. Ich hatte ja auch in meinem Redebeitrag gerade schon darauf hingewiesen, dass zum Teil Lieferzeiten durch die Knappheiten von Verfügbarkeit bestimmter Materialien, kritischer Materialien und die gesamten Logistikketten bedingt durch die Corona-Situation, aber auch im Folgenden erstmal sehr angespannt waren. Das hat dazu geführt, dass die Lieferzeiten weder für uns noch für unsere Kunden zufriedenstellend in die Länge gezogen hatten. Dadurch haben sich hohe Auftragseingänge ergeben in den im Vorjahresquartalen vor allen Dingen, die dann auch eine gewisse psychologische Komponente hatten. Das ist wie bei uns auch, wenn man nicht weiß, ob man alles kriegt, was man bestellt, bestellt man gerne ein bisschen mehr. Das hat dazu geführt, dass die Auftragsbestände in diesem Geschäft extrem hoch geworden sind. Haben ja über jetzt auch 14 Milliarden berichtet, im Automatisierungsgeschäft 9,5 Milliarden. Und diese Auftragsbestände müssen und sollen sich jetzt wieder abbauen im Laufe der nächsten Quartale. Dazu hatten wir auch wiederholt intensiv berichtet. Es ist also eine wünschenswerte Entwicklung mit kürzeren Bestellzeiten und wieder zuverlässigeren Lieferketten. Jetzt eine Rückführung quasi des Auftragsbestands auf ein normaleres Niveau zu bewerkstelligen, um all diese Artefakte einschließlich der psychologischen wieder rauszukriegen und damit mehr Klarheit für Kunden und Lieferanten zu haben. Also eine Entwicklung, die keineswegs überraschend und durchaus gewollt und gesollt ist, dass sich das im Laufe der nächsten Quartale weiter normalisieren wird, hatte ich auch in meiner Rede ausgeführt. Eine zu erwartende branchenweite Entwicklung, die keinen Grund zu erhöhter Sorge aus unserer Sicht gibt.
Ganz kurz, vielleicht, ich helfe Ihnen nochmal ganz kurz, um diese -10% im Auftragseingang in Relation zu setzen. Ich gebe Ihnen mal die Wachstumsraten im vorherigen Jahr Q1, Q2, Q3 an. +67%, +32%, +32%. Also da relativiert sich, glaube ich, dieses -10% ein bisschen.
Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur letzten Frage in der deutschen Konferenz und machen dann den Wechsel in die englische. Zurück an den Operator.
Die nächste Frage stellte Michael Flämig von der Börsenzeitung. Ihre Frage bitte.
Guten Tag, Herr Busch. Guten Tag, Herr Thomas. Guten Tag, Herr Martens. Ich habe drei Fragen. Erstens zu den Rekorden im Quartal, zweitens zur Economic Equation, drittens zum Russlandgeschäft. Zu den Rekorden im Quartal, Sie haben ja eindrucksvoll geschildert, welche Ergebnisrekorde da erreicht worden sind. Teils haben das die nun verfügbaren Komponenten auch befeuert. Der Auftragseingang normalisiert sich schon. Können Sie sagen, welches Niveau beim Umsatzwachstum und der Margenhöhe Sie ohne diese, ich sag mal, Strohfeuereffekte als normal ansehen würden auf dem gegenwärtigen Niveau? Zweite Frage, Economic Equation sei positiv, haben Sie gesagt. Nun hat die EZB ja vor einem Monat erklärt, sie könnte nicht die gesamte Inflationsrate durch die üblichen Erklärungsmuster deuten und hat gesagt, da gäbe es vielleicht eine auch zu hohe Preissetzungsmacht der Konzerne. Wie schätzen Sie das selbst ein? Und vielleicht als Anmerkung, eigentlich wäre es wünschenswert, auch quartalsweise zu hören, wie hoch Sie die Preise erhöht haben, damit man das Absatzwachstum im Umsatz auch ein bisschen besser einschätzen kann. Drittens, Sie hatten auf den positiven Russland-Effekt bei Mobility hingewiesen. Was ist es? Danke.
Lassen Sie mich mit der letzten Frage beginnen, lieber Herr Flämig. Wir hatten ja letztes Jahr im zweiten Quartal in Russland eine erhebliche Umsatzeinbuße hinnehmen müssen durch die Sanktionsmaßnahmen und hatten dadurch dann eine, wenn man so will, extrem niedrige Absprungbasis. Im laufenden Jahr ist jetzt dieser Effekt, den ich hier beziffert habe, dann nicht mehr aufgetreten, so dass im Jahresvergleich Quartal über Quartal dieses Artefakt der Erhöhung oder Überhöhung entstanden ist. Wenn man das jetzt rausnimmt, sind wir immer noch mit ungefähr 20% Wachstum bei der Mobility sehr stark unterwegs gewesen. Auch da hat sich der Nachholeffekt, also Lieferengpässe, Komponenten und Covid-Nachbrenner, etwas entspannt. Gott sei Dank ist natürlich eine Wachstumsrate, die sich nicht Quartal für Quartal wiederholen lässt auf diesem Niveau. Aber der Russland-Effekt also ist ein Vergleichsartefakt aus dem Vorjahr sozusagen. Dann gehe ich mal gleich mit der zweiten Frage weiter. Die EZB hat natürlich viel zu tun im Augenblick und tut sich offensichtlich weiterhin schwer und kämpft hart bei der Bekämpfung der Inflation. Wir wollen jetzt nicht darüber reden, ob man es nicht vielleicht etwas früher konsequenter hätte angehen können, aber Tatsache ist, wenn man mit so hohen Inflationsraten, wie wir im letzten Jahr konfrontiert waren, arbeiten muss, dann muss man natürlich also das, was wir als Economic Equation bezeichnen, zügig und konsequent einführen. Und wir haben schon immer gesagt, also auch in, ich sag mal, nicht Hochinflationszeiten, dass Preissteigerungen in unseren Geschäftsmodellen durch Produktivitätssteigerungen und Preiserhöhungen, also Kostensteigerungen, also erhöhte Einsatzfaktoren, müssen durch Preissteigerungen und durch Produktivität aufgefangen werden. Wir sind in den Vorjahren und auch weiterhin natürlich sehr stark an eigenen Produktivitätssteigerungen interessiert. Im industriellen Bereich ist das für uns selbst quasi auch ein Meilenstein, um uns selbst zu belegen und anderen zu zeigen, dass solche Produktivitätssteigerungen mit unseren Dienstleistungen und unseren Produkten möglich sind. Wir haben das manchmal flapsig als Drink Your Own Champagne bezeichnet. Also das ist weiterhin intakt. Darüber hinaus haben wir Preise angepasst, um diese Kosteninflation abzudecken. Ich hatte im Vorquartal und auch im Vorvorquartal schon gesagt, also dass unser Ziel nicht eine Ergebnismaximierung war bei diesen Maßnahmen, sondern die Kosteninflation zu kompensieren in dem Umfang, in dem das nicht durch Produktivitätsmaßnahmen möglich war. Und ich hatte im letzten Quartal nochmal auch quantifiziert, dass die Lohn- und Gehaltssteigerungen in der Größenordnung von 6%, wie wir sie im laufenden Jahr erwarten, in etwa auch dem Preissteigerungsniveau, das wir selbst vorgenommen haben, entspricht. Das Ganze wirkt nicht immer fristenkongruent, weil die Kosten manchmal früher nach oben gehen als die Preisdurchsetzung. Und die ist ja zum Teil dann auch im Auftragsbestand erstmal gespeichert sozusagen, sodass es nicht in jedem Quartal quasi zu einer völligen ausgleichenden Wirkung kommen kann. Wir hatten letztes Jahr in der ersten Jahreshälfte damit gekämpft, das hinzukriegen, haben es in der zweiten Jahreshälfte dann gut geschafft und sind jetzt auch weiter mit diesem Netto-Positiv-Effekt unterwegs, der aber nicht das Ziel hat, so wie die EZB das befürchtet, Preismacht quasi zu missbrauchen. Ganz im Gegenteil, unser Ziel ist es, Wettbewerbsvorteile zu erzielen und auch über dem Wettbewerbsniveau zu wachsen. Und es scheint uns zu gelingen, wie Sie den Zahlen wahrscheinlich entnommen haben. Dann bleibt noch.
Die erste würde ich übernehmen. Wir haben natürlich diese Einschwingeffekte nach Corona und allem drum und dran. Aber ich antworte mal wie folgt. Wir haben eine 5-Jahres-Planung jetzt gemacht, haben uns unsere Märkte angeschaut. Unsere Märkte liegen heute bei 500 Milliarden. Und wachsen in den nächsten 5 Jahren im Durchschnitt mit einem Wachstumsrate pro annum von 7%. So, das ist jetzt mal eine Richtlinie. Wir werden auch wie in der Vergangenheit Marktanteile gewinnen. Also können Sie mal ungefähr den Daumen in den Wind halten. Die 7% ist schon mal ein guter Yardstick. Wir wollen Marktanteile gewinnen. Und wir haben natürlich noch ein paar Stimulusprogramme, die jetzt noch gar nicht so einzuschätzen sind, wie die zuschlagen. Also gerade bei Wachstumsindustrien wie Batterien, Halbleiter, Rechenzentren und so weiter. Also damit können Sie sich mal ungefähr die Meinung bilden, wo wir das Wachstum sehen werden.
Wunderbar, vielen Dank. Darf ich zu Russland kurz nachfragen?
Natürlich.
Meine Frage bezog sich weniger auf den Umsatz als auf das Ergebnis. Da ist von 78 Millionen, wenn ich das richtig verstehe, positiver Ergebniseffekt im Quartal. Jetzt aktuell die Rede, aber vielleicht habe ich das falsch verstanden.
Nee, das ist einfach so, dass wir auch an der Stelle Effekte haben, wo wir Maßnahmen letztes Jahr einleiten mussten mit der Implementierung der Sanktionen, die uns erstmal in eine Rückstellungssituation gebracht haben, um ganz abstrakt zu sprechen. hat sich an einigen Stellen dann aufgelöst, weil durch die Konkretisierung der Sanktionen manche Dinge dann, um einer Enteignung zu entgehen, dann doch in den normalen Prozess noch gegangen sind. Also Bestände, die vor Ort waren und die ohnehin quasi de facto nicht mehr in unserem Eigentum waren, sind dann da geglättet worden. Das hat dann zu einer Verumsatzung geführt in einem gewissen Umfang, der dann auch Ergebniseffekte mit sich gebracht hat. Und nachdem wir, wie Sie wissen, in Russland ein sehr großes Geschäft, insbesondere bei der Mobility hatten, hat sich das dann auch mit einem höheren Betrag niedergeschlagen, sowohl im Ergebnis wie auch im Umsatz. Das ist aber etwas, was sich nicht wiederholen wird. Und deshalb wollen wir Ihnen an der Stelle auch volle Transparenz geben, dass die Effekte aus dem Vorjahr sich in Top- und Bottomline an der Stelle etwas relativiert haben, aber immer noch natürlich für uns eine sehr bedauerliche und auch in seinem Umfang materielle negative Wirkung in Summe mit sich gebracht hat.
Sehr schön, ich danke herzlich.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank. Wie angekündigt, wechseln wir nun in die englische Konferenz. Der Operator wird diesen Wechsel durchführen, verbunden mit ein wenig Zeit. Es entsteht eine kurze Pause. Ich bitte daher um Geduld und übergebe an den Operator für den Wechsel. Dankeschön.
Ladies and gentlemen, if you would like to ask a question in the English room, please press star followed by one on your telephone keypad. The first question is from the line of John Revill with Reuters. Your question, please.
Good morning, gentlemen, and thank you for taking my questions. Just a quick follow-up on the Siemens Energy situation. Can you just give us a little bit more color on what's the plan moving forward then? I think I understood that you want to review your investment by the end of this fiscal year, but what ideas are you looking at? Kind of a block sale or selling it off gradually, or what's the kind of plan there? That's my first question. And then the second one is, with this absolutely enormous order backlog you've got now, what sort of problems does that create? Any kind of, I mean, obviously it gives you quite a lot of security, but what kind of problems does it kind of create? I mean, do you have to kind of, you know, keeping customers happy while they're waiting? Or does that kind of create any issues for you guys moving forward? Thank you.
Thanks, John. With regard to Siemens Energy shares, I didn't say that we will think about it at the end of the year. I said we will communicate our plan way forward. We are thinking about that diligently and permanently, of course. And what I wanted to say is what I said before. We have a clear understanding that we will sell down our shareholding in Siemens Energy over the course of time. We are going to do that in a well-adjusted way, accompanying the relationship we have to the company. There was operational relationship in the very beginning, unwinding, you know, IT sharing and stuff like that. That has been completed meanwhile. We also said there is parental company guarantees that are in the process of unwinding over the course of the years with the projects underlying proceeding in that regard. So it's a natural process. It's hard to imagine that from today's perspective, we could predict how and when exactly which portion of our shareholding is going to be divested. And I also mentioned that the pension plan, the pension fund of Siemens has been selling down their portion of the Siemens Energy shares very successfully, without any noise and major impact on the share price development. Therefore, this kind of pattern is suggesting itself to be continued, and we will share more details with you at the end of our fiscal year, most likely with our November press conference. That's, I think, a meaningful timing. Yeah. Then when it comes to backlog is a luxury problem, if you will, on that level. Of course, it will not stay there. And the implicit challenge you already have been mentioning, that is about getting that executed meaningfully. We are doing our utmost to serve our customers as soon as possible. Delivery times will, thanks God, go down again under the stabilization of the logistical chains and supply chains grand total. So it's a very meaningful process that has been initiated that's going to last for some time. It will not be unwound throughout one or two quarters. So we expect that the situation is getting better for both customers and ourselves. meaningful delivery times, more reliability in the supply chain. And that process, I do expect, will take a minimum of 4 quarters, maybe more, to come to the new normal then. And till then, we will keep you posted with as many details as we can share, as we did in this quarter. So when it comes to book to bill, yeah, that's the implicit part on the new orders and revenues part. We said that, for example, for DI, we are expecting a book to bill for the full fiscal year between 0.9 and 0.95, with a first half year of book-to-bill accumulated of 1.09, you may expect that in the second half of the year, therefore, book-to-bill will be below 0.9. It's a natural, well-anticipated, and stabilized process.
Right. And then just going back to the energy situation, I mean, will Siemens retain any, do you want to retain any kind of part of energy then, or is it going to be a gradual sell-down of everything, do you think?
What we said is from the very beginning, unlike Siemens Healthineers, Siemens intends to step out of Siemens Energy in the long run, but that will take a while. Yeah, it's a massive shareholding we have. There's also, if I may put it that way, joint interest for both Siemens Energy and ourselves to make this a progress that is processing smoothly and under control. And therefore, we are not in a hurry, but we will divest the shareholding in Siemens Energy in the long run completely.
Mm. Right, excellent. And you, that's wealth, isn't it? You're right, that's wealth.
Thank you.
Is that Ralph speaking? Was that Ralph speaking? Sorry.
This was Ralph speaking.
Yeah, good. So thank you.
Very welcome.
Thank you, John. Thank you, everybody. Our press call is now coming to an end, and our conference call for analysts with Roland and Ralph will start at 9:30. You can listen to it live at siemens.com/analyst call. We wish you all a very nice day and hear you again at the latest on August 10th for our third quarter results. Thank you very much and goodbye.
Ladies and gentlemen, this concludes our conference call. A recording will be posted at siemens.com/conference call. We say thank you and auf Wiedersehen.